Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Die digitale Agenda mit dem Podcast und der Sendung. Heute zu Gast im Studio Matthias Schneider und Jakob Pietron. Spreche ich das richtig aus? Ja, ein Nicken. Es geht um das Thema LoRaWAN und als erstes möchte ich natürlich mal meine Gäste begrüßen. Hallo Matthias und Jakob.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Also Matthias und Jakob, ihr seid Informatiker und habt beide an der Uni Ulm studiert. Jakob promoviert noch da und Matthias arbeitet als Softwareentwickler. Aber das Thema, um das es heute gehen wird, ist nicht euer berufliches Thema. Ihr seid nicht, wie in den letzten Podcast, Angestellte von der digitalen Agenda, sondern ihr seid Ehrenamtliche und ihr engagiert euch ehrenamtlich für LoRaWAN. Und da kommen wir eben gleich die erste Frage. Was ist denn LoRaWAN?
Also ich erkläre LoRaWAN immer so ein bisschen, also, ist einfach, also zuerst ist es eine Funktechnologie, so ein bisschen wie WLAN, das kennt jeder von zu Hause, oder Bluetooth vom Handy. Nur es hat ein paar andere Eigenschaften. Bei WLAN hat man das typischerweise so, dass man sehr viele Daten für so ein Netflix-Streaming zu Hause übertragen kann in den eigenen vier Wänden. Also es reicht halt auch nur ein paar Meter. Das kennt man, wenn man den Router an der einen Ecke von der Wohnung hat und man will im Schlafzimmer auch noch mal was auf dem Handy gucken, dann kann es auch schon mal nicht mehr funktionieren. Und bei LoRaWAN ist es genau andersrum. Da hat man eine sehr, sehr große Reichweite, mehrere Kilometer, also auch bis zu hunderte Kilometer, aber für sehr wenige Daten. Also wenige heißt auch wirklich sehr, sehr wenige. Das sind dann nur einzelne Zahlen, einzelne Werte für einen Temperatursensor etc. Und man hat aber dort dann den Vorteil, dass man sehr wenig Strom braucht für diesen Sensor. Also man kann zum Beispiel irgendwo in einem Baggersee mit diesem Funkstandard und einem Temperatursensor einfach Strom, Temperatur messen vom Wasser, vom Badesee. Und diese Daten oder dieser Temperaturwert einfach sehr weit über große Strecken wegfunken und dann irgendwo auf eine Webseite oder so anzeigen. Und das ist der Unterschied zu WLAN. Also beides ist eine Funktechnologie. Das eine hat halt viele Daten, viel Strom. Und das andere hat wenig Daten, aber große Reichweite und wenig Strom.
Und was ist denn das Ausgesprochene? Wofür steht die Abkürzung LoRaWAN?
LoRa steht für Long Range Wide Area Network. Also für weite Reichweite, große Fläche.
Und LoRaWAN in Ulm gibt es ja schon länger. Was macht man in Ulm oder wer macht überhaupt was mit LoRaWAN in Ulm?
Das ist so ein typisches Ulmer Phänomen. Es fängt irgendwie an und weil in Ulm die Wege relativ kurz sind, verbreitet sich das relativ schnell. Und weil manche Leute sowohl, also Matthias hat beruflich damit zu tun und sein Arbeitgeber ist noch in so einem der Initiative Digital auch noch irgendwie engagiert, die diese LoRaWAN-Technologie hier nach Ulm gebracht haben. Und so verbreitet sich das relativ schnell. Das heißt, jeder kann es nutzen. Jeder, der sich so einen Sensor baut, kauft, anschaltet, kann es nutzen. Aber aktiv voranbringen tut es halt, ich sag mal, auf Anwendungsebene ganz stark das Verschwörhaus.
Ist ein bisschen eine Mischung. Also das LoRaWAN-Netz, das Schöne daran ist, es ist ein freies Netz. Also das heißt, da kann jeder mitmachen. Zum einen in der Verwendung, also einfach über dieses Netz quasi oder mit dieser Funktechnologie seine eigenen Daten übertragen. Also zum Beispiel von der kleinen Wetterstation auf der Fensterbank zu Hause. Und auch man kann selbst in der Infrastruktur mitarbeiten. Das heißt, die Basisstation, die auf einem Dach steht und eben so als wie so eine LTE-Antenne quasi die Daten empfängt oder eine Funkantenne oder irgend sowas, die kann man auch selbst quasi kaufen und selbst auf sein eigenes Dach setzen. Also wenn man sagt, man hat ein eigenes Haus oder man hat eine Wohnung, die ist irgendwie in exponierter Lage oder ein Balkon irgendwo, Safranberg, Eselsberg, irgendwo, wo das relativ hoch ist, kauft man sich so ein LoRaWAN-Gateway, nennt sich das, und ja, setzt sich das quasi auf einen eigenen Balkon und kann dann quasi mithelfen, die Abdeckung von Ulm, diese Funkabdeckung einfach besser zu machen. Das ist ein bisschen so, wenn man es jetzt mit Mobilfunk vergleicht und man hat einfach in seinem eigenen Ort kein LTE, ne, weil die Telekom das dann nicht ausgebaut hat oder Vodafone oder so. Und dann sagt man, ja, ist egal, ich mache das selbst. Ich kaufe mir selbst so eine Antenne, stelle die selbst auf mein Dach, schließe die ans Internet an und dann kann man quasi das Netz erweitern damit, also diese Funkabdeckung erweitern. Und das ist das Schöne bei LoRaWAN, man kann da einfach selbst mitmachen auf beiden Enden, als Anwender, aber auch als jemand, der bei der Infrastruktur mitmacht. Und das haben wir in Ulm gemacht vor 4 Jahren, als die Idee aufkam, ziemlich genau 4 Jahre her, haben wir relativ schnell eine Menge von diesen Basisstationen aufstellen können, auf exponierten Lagen. Da hatten wir die Unterstützung von der Initiative Ulm Digital, diesem Verein, diesem Unternehmerverein, der gesagt hat, wir helfen da ein bisschen mit so einer Anschubsfinanzierung oder beziehungsweise ja, mithelfen ist falsch, die waren die treibende Kraft dahinter, also bei der allerersten Ausrollung. Und die Unternehmen in dieser Initiative haben gesagt, ja, wir haben ein Dach, wir haben ein bisschen Infrastruktur, wir können euch helfen. Also die SWP ist da dabei, die hat auf ihr Dach zur Verfügung gestellt. Die SWU hat auf dem Dach bei sich eine Antenne. In ein, zwei Privatwohnungen von Unternehmern zu Hause, die haben gesagt, ich wohne schön auf dem Kuhberg oben, bei mir können wir es auch aufs Dach setzen, etc. So hat sich das verteilt in Ulm. Und die Uni war auch früh dabei, an der Uni gab es auch früh ein Gateway, die ist auch Teil der Initiative. Und so haben wir innerhalb, ja, dann im Herbst, Winter 2016 hatten wir dann recht schnell diese Abdeckung in Ulm schon weit vorangetrieben.
Jetzt hört sich das ein bisschen nerdig an, dass man extra bestimmte Antennen muss. Also das heißt, man muss schon irgendwie so, es hört sich so an, wie wenn man so ein Freak sein muss, um so eine Antenne zu betreiben. Also wir haben hier im Radio auch Freaks, die schon früh ihre Radios auf dem Balkon betrieben haben. Also nicht abwertend gemeint, aber so sehr speziell. Und ist es denn so, dass ich das irgendwie auch mit gängigen Geräten empfangen kann? Also sprich, wenn ich mein Handy anschalte, kann ich da irgendwas sehen?
Nee. Also was das Display dir anzeigt, kannst du sehen, aber nicht, was LoRaWAN funkt. Aber du musst dafür jetzt kein studierter Hochfrequenztechniker oder Technikerin sein, um LoRaWAN zu verstehen, benutzen zu können. Also zum Beispiel, wir hatten es ja gerade, man kann die Reichweite ganz einfach erweitern. Und bei mir in Süfflingen war die Reichweite eher so mau. Da hatte ich ein Funkloch bei mir auf dem Schreibtisch und das war ziemlich doof fürs Entwickeln, weil ich ständig irgendwie auf den Balkon musste. Und dann habe ich mir von Matthias einfach so eine kleine Indoor-Antenne gekauft. Das Ding ist, boah, man kennt das vielleicht von seinem WLAN, so Repeater, die steckst in die Steckdose, Antennen drin. Und genau so ein Ding habe ich jetzt auch für LoRaWAN bei mir. Neben meinem normalen WLAN-Router habe ich jetzt so ein kleines, ja, faustgroße LoRaWAN-Antenne, die halt bei mir jetzt in Söflingen für eine super Abdeckung sorgt.
Und kann man einfach kaufen, kostet grobe 80 Euro. Steckt man die Steckdose und funktioniert.
Okay, und die Empfängergeräte also sind auch speziell?
Das wäre so ein Empfängergerät. Okay, cool. Und die Sender sozusagen, das sind, im Prinzip hat man immer irgendeine Art von Sensor, der irgendwas misst. Das geht los bei der ganz langweiligen Temperatur, kann weitergehen über einen Parksensor, der guckt, ist ein Parkplatz frei oder nicht. Das sieht man manchmal heutzutage an Supermärkten, die haben dann so kleine schwarze Plastik, so Kästchen auf dem Asphalt geklebt und die messen einfach, steht ein Auto drauf oder nicht und funken das über diesen Funkstandard weg bis auch zu einem CO2-Sensor. Ist ja auch gerade Thema in den Schulen etc. Das ist die andere Seite und man hat immer irgendwie einen Sensor und der muss die Daten irgendwie wegkriegen aus diesem Sensor raus. Die müssen irgendwie halt ja irgendwo hingesendet werden an eine Überwachungssoftware oder an ein Display, dass das anzeigt, was es gerade ist. Das ist die andere Seite und die kann man sich einfach so kaufen. Also die gibt es fertig am Markt. Eine CO2-Sensor gibt es in spezielleren Shops. Da googelt man ein bisschen, findet so einen Sensor. Und dann kann man den einfach auch anschalten, einmal einrichten. Muss man so zwei, drei Dinge eintippen noch in den Sensor rein, wo das hingeschickt wird und wie die Daten dann verarbeitet werden. Aber das war es dann eigentlich schon. Und da die Infrastruktur in Ulm da ist, das Netz ist wirklich stadtweit, auch Neu-Ulm, alles abgedeckt, reicht es eigentlich, so einen Sensor zu kaufen, der LoRaWAN-fähig ist. Und man kann den direkt in Ulm betreiben. Und auch in Stuttgart und auch in Freiburg und in die großen Städte. Die meisten großen Städte haben das mittlerweile auch. Also wir waren früh dabei in Ulm, aber die anderen haben nachgezogen.
Ja, wir waren lange Zeit vor Berlin.
Wow.
vielleicht was.
Ich bin beeindruckt.
Was zwischen den Zeilen bisher immer angeklungen ist, was wir noch einfach mal, ich glaube, was anstelle wichtig ist zu erwähnen, ist, wir hatten ganz am Anfang dieses Beispiel, hatte Matthias gebracht, mit wieso, das ist so wie WLAN, nur mit weniger Datenraten, dafür energieeffizienter. Es ist doch ein bisschen anders als WLAN, weil WLAN ist ja quasi, wenn du mit deinem Laptop im WLAN bist, dann kannst du ja sowohl senden als auch empfangen. Also du kannst ja sowohl Netflix gucken, als auch deine Fotos in die Cloud laden. Und das ist bei LoRaWAN primär nicht. Du bist primär eigentlich nur Sender. Also es gibt theoretisch die Möglichkeit zu empfangen. Das ist aber alles noch ein bisschen schwierig und dafür ist es auch nicht ausgelegt. Es ist primär ein sogenanntes Sensornetzwerk. Das heißt, du hast ganz viele Sensoren, die halt irgendwas messen und dir das regelmäßig an so einen Empfänger, bei mir im Wohnzimmer oder hier in der Nähe auf dem Dach, kann ja sein, das Ganze wegschicken, dort wird es empfangen und dann in dieses große, weite Internet umgeladen.
Ah, okay. Das heißt, die Daten werden dann anders ausgewertet und dargestellt. Also Man verarbeitet dann einfach, die Empfänger verarbeiten einfach Daten.
Genau, man kann im Prinzip sagen, der Sensor sendet einen Messwert weg. Wir haben zum Beispiel, das hat Jakob auch gemacht, zusammen mit Simon, der auch bei uns ehrenamtlich aktiv ist, die haben am Münster einen Risssensor installiert, mit dem Münsterbaumeister zusammen. Da gibt es Münster das Problem, da gibt es einfach Risse am alten Gemäuer und die haben mit so einem Laser gemessen, wie arg vergrößert sich dieser Riss im Münster. Und dass man das nicht mit Gerüsten, mit Leitern einmal im Jahr da ablesen muss auf schwindeliger Höhe, haben die diesen Sensor da quasi einmal fest installiert, muss man nur einmal hin. Und ab dann schickt der seine Messwerte minütlich weg oder fünfminütlich oder so. In kürzeren Intervallen, viel kürzer wie früher. Und damit kann man das einfach besser überwachen. Und der Sensor schickt das einfach ins Internet, sagen wir mal, also übers LoRaWAN an so eine LoRaWAN-Antenne. Die empfängt es und die leitet es weiter ins Internet. Und ab dann kann man quasi beliebige Visualisierung damit machen. Dann kann man sich diese Daten abrufen und kann zum Beispiel so einen schönen Verlaufsgrafen damit machen. Oder eine Alarmanzeige, so nach dem Motto, das lässt sich dann einstellen. Wenn der Riss größer ist als 1 Zentimeter, dann bitte eine E-Mail sofort an den Münsterbaumeister. Der muss dann da hoch mit dem Spachtel oder so.
Ja, vielleicht ganz kurz noch zum Klarstellen. Also jetzt, wenn das Münster Risse hat, heißt es nicht, dass es jetzt morgen einkracht, um Gottes Willen. Das ist einfach normal. Das ist ein großes Bauwerk. Also ich vereinfache das jetzt ganz stark. Also so heutige Bauwerke haben Dehnungsfugen, so ein historisches Bauwerk hat es nicht. Das heißt, mit der Zeit sind Dehnungsfugen, in Anführungszeichen, sind entstanden und die gehen halt über das Jahr halt weg so ein bisschen auf, so ein bisschen zu. Und das ist vollkommen normal. Aber man muss sie halt trotzdem überwachen, damit, wenn man merkt, oh, da passiert irgendwas nicht Normales, dass man dann entsprechend reagieren kann. Aber dass so ein altes Bauwerk Risse hat, ist vollkommen normal und ich vertraue da auch irgendwie in Münster seinen Rissen mehr als jetzt ein modernes Bauwerk, was Risse hat. Also wenn so eine Brücke heute Risse hat, ist nicht mehr gut.
Und außerdem hat es ja jetzt LoRaWAN, dass das überwacht. Jetzt habt ihr vorhin gesagt, das wurde aufgebaut über das Verschwörhaus und ihr habt euch ein bisschen darüber unterhalten, dass dass Ulm da ganz arg früh dran war und teilweise sogar früher als andere Städte wie Berlin. Und da ist mir so ein bisschen die Frage gekommen, wer war denn da früh dran? Wer kümmert sich da überhaupt? Gibt es da Leute, die sich, also alle, die das nutzen, tauschen sie sich aus oder wie muss man sich das vorstellen?
Im Prinzip sind wir einfach im Verschwörhaus eine lose Gruppe von Interessierten, die einfach gesagt haben, oh, das ist ein spannendes Thema. Ich habe das irgendwo gelesen, dass es das jetzt in Ulm gibt, dieses Netz. Also wie ich vorhin erwähnt habe, die Initiative hat so ein bisschen die Grundinfrastruktur geschaffen und dann haben sich so ein bisschen die Leute gefunden, die gesagt haben, oh, das ist spannend. Das waren Privatleute, das waren teilweise auch Leute aus Firmen, die gesagt haben, oh, das Thema streift so ein bisschen mein Interesse, streift auch ein bisschen mein berufliches Thema. Wo macht man das? Wo trifft man sich da? Oder wie läuft das ab? Weil von Anfang an haben wir das so ein bisschen angeboten, dass man sich im Verschwörhaus dazu treffen kann. Da haben wir immer gesagt, ja, einmal die Woche oder ja, alle 14 Tage treffen wir uns ein bisschen zu dem Thema in einer losen Runde. Und wer interessiert ist, ist da vorbeigekommen oder kommt bis heute noch vorbei. Und da hat sich halt so ein kleiner, harter Kern gebildet von so vielleicht 5 bis 10 Leuten, die immer aktiv sind, immer ein bisschen was machen. Und dann ein ganz loser, großer Rahmen an Personen außenrum, die hin und wieder mal vorbeigucken, die auch mal nur 2-3 Mal schauen, sich das Thema ein bisschen anhören und sagen, ach, ich wollte nur mal wissen, wie das geht und dann auch nicht wiederkommen. Aber jetzt nicht, weil sie es schlecht gefunden haben, sondern weil sie gedacht haben, ja, ich wollte mal wissen, was es ist, alles klar, weiß ich jetzt Bescheid. Interessiert mich vielleicht nicht tiefer oder mache das in einem anderen Kontext weiter. Und genau, wir sind eben so eine kleine Gruppe, die das Thema da bearbeitet. Und da ist es auch offen für jeden. Also wir treffen uns aktuell natürlich ein bisschen weniger oder nicht vor Ort, jeden zweiten Mittwoch. Das sieht man auf der verschwörhaus.de Webseite. Gibt es einen kleinen Kalender, da ist es auch eingetragen. Wer da Interesse hat, gibt es ein paar mehr Infos dazu. Ich glaube, die Adresse zu unserer eigenen Webseite gibt es, glaube ich, auch beim Podcast in den Shownotes wahrscheinlich. Das ist lora.ulm-digital.com. Da kann man vorbeigucken. Da gibt es Infos zum gesamten Projekt, was wir da machen, wie wir diese Abende strukturieren. Es gibt Einsteigermaterial dazu. Wie fängt man an? Was muss man kaufen? Etc. pp. Unsere Projekte.
Wie strukturiert ihr denn eure Abende? Was macht ihr da?
Oh, ja. Also wir haben meistens so ein bisschen einen Grundplan, manchmal haben wir hatten schon Vorträge zum Beispiel. Das haben wir schon gemacht. Jemand hat irgendein interessantes Thema, das von Abschlussarbeiten von Studenten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die haben das dann bei uns vorgestellt. bis zu, manche von uns waren schon auf Konferenzen zu dem Thema, die kamen dann zurück und haben dann nochmal so ein bisschen erzählt, was gibt's Neues, was war auf der Konferenz spannend. Also das ist teilweise der Fall und manchmal sitzen wir auch einfach nur gemütlich zusammen, trinken eine Cola oder ein Bier und reden halt einfach über das Thema. Oder basteln auch mal was. Also eins unserer aktuellen Projekte, was wir jetzt im Sommer gemacht haben, ist ein autarkes Hochbeet. Da haben wir quasi so ein Hochbeet gebaut, was sich selbst bewässert. Das hat zwei Wassertanks und sobald die Erde zu trocken ist, dann messen wir einfach ständig den Feuchtigkeitsgehalt der Erde. Und sobald das zu trocken ist, bewässert sich das Hochbeet selbst und ist mit LoRaWAN so angebunden, dass wir von außen überwachen können, wie geht es dem Hochbeet gerade. Ist noch genug Wasser drin? Wie ist die Feuchtigkeit der Erde etc.? Und das war dann auch so ein Thema, was wir in diesen Abenden gemacht haben. Da saßen wir in einer gemütlichen Runde vorm Verschwörhaus auf dem Weinhof im Liegestuhl und haben da halt mit den Laptops auf dem Schoß da ein bisschen dran gearbeitet und haben Kabel gelötet und haben uns einfach zu dem Thema unterhalten. Und dann kommen auch öfter mal Leute vorbei, die gesagt haben, ich habe das gehört, dass ihr das macht, ich wollte mal reinschauen. Und dann erklären wir LoRaWAN im Prinzip einfach mal, so wie jetzt eben auch.
Wie kommt ihr denn auf die Ideen, wie sowas mit dem Hochbeet?
Das ist irgendwie eine coole Sache am Verschwörhaus, dass da ganz viele verschiedene Leute aufschlagen, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Also das ist dann mal ein ich glaube, das war ein Prof von der Hochschule mit einem Studi oder irgendwie einem andersrum, der hatte das Problem Weidezaunüberwachung. Also dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn so ein Ast auf einen Weidezaun fällt, dann muss ich das wissen, weil meine Rinder, die merken, dass da Strom nicht mehr fließt und die büchsen dann aus. Und deshalb möchte man das irgendwie überwachen. Und du kannst jetzt entweder dich selber die ganze Zeit dranstellen und anfassen, ist halt ein bisschen doof. Und dann machst du stattdessen einfach einen Sensor hin, den tut das auch nicht so weh. Dann mit dem Hochbeet, da kam ein Gartenbauingenieur aus Illertissen auf uns hin, der das irgendwie total super fand und das irgendwie auch mit dem LoRaWAN im Prinzip, also was er an Techniken hat, seine Hochbeetbewässerung zu Gewächshausbau und Hochbeetbau, das möchte er gerne mit dieser Überwachung verbinden. Und dann kommt er halt, der kommt regelmäßig vorbei, der Gerhard. Und
der gehört zu uns dazu.
Der gehört zu uns dazu. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann kriegen wir ständig neue Sensoren. Hier, guck mal, das könnt ihr doch mal ausprobieren. Und das ist auch richtig cool, weil du einfach so einen richtig guten Wissensaustausch hast. Also, wie gesagt, Weidezaun, Hochbeet, Risssensor.
Es sind im Prinzip immer irgendwelche Leute, die auf uns aufmerksam werden und denken, das wäre vielleicht was für mein Projekt. Und dann kommen die mal vorbei und dann unterhält man sich darüber. Jetzt beim Hochbeet wird halt da wirklich auch ein super Projekt drauf, wo man sich fast jeden Mittwoch getroffen hat, um da dran zu bauen. Und mittlerweile, also wer sich das anschauen will, das steht vorm Verschwörhaus, dieses Hochbeet. Muss man auch gar nicht reingehen. Das steht vor der Scheibe. Ist eine kleine Bank dazwischen, wo man sich draufsetzen kann. Und das kann man sich auch einfach mal anschauen vor Ort.
Und was gibt es denn sonst noch im LoRaWAN an anderen? Wir hatten jetzt schon den Riss im Münster, das Münster bleibt aber stehen. Das Hochbeet, den Weidezonen.
Hochwasser haben wir noch Hochwasser gemacht. Und zwar, das kennt vielleicht, dürfte vielleicht jeder Ulmer oder jeder zweite Ulmer kennen, unter der Herdbrücke an der Donau steht, da wo die Stiege ist, da steht manchmal das Hochwasser relativ hoch, sodass man da nicht mehr zu Fuß und auch nicht mehr mit dem Fahrrad durchkommt. Und diese Absperrung ist zwar ein paar Meter davor, aber doch irgendwie schon zu spät. Wenn man da morgens mit dem Fahrrad durch muss oder abends, wie auch immer, dann steht man mehr oder weniger in so einer Sackgasse. Man muss umdrehen, muss einen großen Umweg fahren. Und was wir da gemacht haben, wir haben einen Hochwassersensor quasi angebracht. Das ist nichts anderes wie ein Ultraschall-Abstandssensor. Also der misst über Ultraschall einfach einen Abstand vom Sensor bis zu einer Fläche, wo der Ultraschall reflektiert wird. Und über diese Laufzeiten des Ultraschalls kann man den Abstand berechnen. Und den haben wir unter die Herdbrücke geschraubt, zusammen mit der Stadt natürlich, das durften wir auch, das war alles ganz, ganz legal. Und der misst einfach den Abstand von diesem Sensor, so in 3 Meter Höhe, auf den Asphalt, auf den Fahrradweg, an die tiefste Stelle in dieser Senke.
Oder aufs Wasser.
Oder aufs Wasser geht auch, klar, aber in unserem Fall haben wir den Asphalt genommen. Und sobald da eben Wasser steht, verringert sich dieser Abstand. Der geht dann von 3 Metern auf 2,50 Meter. Dann weiß man, okay, halber Meter Wasser steht jetzt auf der Straße. Und dann können wir eine Warnung anzeigen. Achtung, Hochwasser, nimm den Umweg heute Morgen, sonst kriegt man nasse Füße.
Okay, und die Warnung wird dann auf der Seite vom Verschwörhaus oder vom LoRaWAN angezeigt?
Da gibt es eine Webseite, genau. Ja. Also das ist hochwasser.ttnulm.de, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vermutlich kann man das auch googeln, Hochwasser Ulm, kommt man vielleicht auch drauf. Und wir hatten mal vor, das kommt vielleicht auch noch mal irgendwann, wenn die Muße da groß ist, auch noch irgendwie was mit einer App zu machen, dass man irgendwie auch eine Nachricht kriegt, so eine Push-Notification, also dein Handy piepst, wenn Hochwasser ist, dass man schon morgens im Bett weiß, okay, heute fahre ich einen anderen Weg zur Arbeit.
Wir haben jetzt darüber geredet, dass ihr euch trefft und da bastelt. Und was genau bastelt ihr da dann? Also das Netz, habt ihr ja gesagt, da kann man was kaufen, dass man in die Steckdose steckt. Und was bleibt denn noch übrig? Das sind dann die Sensoren.
Genau. Und Sensor ist meistens so ein Mischbegriff aus so ein kleiner Mikrocontroller, der die Daten verarbeitet und wegschickt mit einer Sendeeinheit dran und einem Sensor an sich. Man sagt meistens Sensor, passt schon. Und wir bauen die meistens selber aus Einzelteilen zusammen. Das heißt, wir kaufen einen Temperatursensor, wir kaufen einen sogenannten Arduino, vielleicht kennt man das, eine Funkeinheit noch dazu und löten das dann zusammen oder stecken es zusammen. Aber das muss man nicht. Man kann das auch fertig von der Stange kaufen. Also da gibt es dann irgendwie Decent Labs oder
Elsys ist auch ein großer Hersteller.
Oder auch ein schönes Beispiel, die Parkplatzsensoren unten in der neuen Mitte, die auf den Sonderparkplätzen, also für
E-Parkplätze, ich glaube Behindertenparkplätze und noch ein dritter.
Noch irgendwas. Ja, ja. Das sind
Familienparkplätze.
Genau, das sind Parkplatzsensoren von Bosch.
Und die kann man dann auch ganz normal kaufen oder sind das irgendwelche Industriesachen, die man so gar nicht bekommt?
Die kann man einfach kaufen, ja. Die sind, also diese Parksensoren sind jetzt nicht so billig. Da kostet einer schon mal so 100, 200, 300 Euro. Ich weiß nicht genau, aber schon so niedrig dreistellig. Aber ja, das sind halt auch sehr stabile Lösungen, die im Winter funktionieren müssen. Die sind wasserdicht etc. Und ja.
Also ich glaube, der klassische Temperatur-Luftfeuchte-Sensor von Dragino ist auch noch eine Firma. Zum Fertigbenutzen kostet 50 Euro.
In dem Dreh, ja.
Und also, da ist dann halt auch alles drin, Akku und sowas, ja. Den läuft.
Ja, die Preise sind manchmal auf den ersten Blick ein bisschen hoch. Aber wenn man das selber macht, hat man auch eine Menge Ärger und eine Menge Erfahrung. Und die Einzelteile braucht noch einen Akku, der ist auch nicht so billig, etc. Man ist dann auch schnell auf einem mittleren Betrag, um so einen Sensor selber zu bauen, also sagen wir 20, 30 Euro. Und wenn man dann einen professionellen kauft, der noch in einer wasserdichten Hülle ist, dann ist man halt vielleicht bei 50. Hat aber den Ärger nicht beim selber zusammenbauen, weil es funktioniert alles schon recht gut, aber man kennt das aus der Technik, gerade wenn man es zum ersten Mal macht. Da hakt es auch mal und man ärgert sich ein bisschen, bis es läuft.
Kalte Lötstellen.
Sowas zum Beispiel, ja.
Kondensator kaputt gemacht.
Oder das Passwort falsch rum eingegeben. Oder
sowas. Ja, und das zum Beispiel ist dann aber das unheimlich Gute an diesen TTN-Treffen. Es gibt da schon andere Leute, die ganz viele Fehler gemacht haben, die einen dann erzählen, welche Fehler sie gemacht haben. Und wenn man dann Glück hat, macht man den gleichen Fehler nicht nochmal.
Wir haben die Top-10-Liste der typischen LoRaWAN-Fehler, die gehen wir immer durch und irgendwas trifft immer zu. Das haben wir alle schon mal erlebt.
Was ist denn die Top-10-Liste der LoRaWAN-Fehler?
Also diese LoRa-Pakete sind verschlüsselt und dafür muss man ja dann so ein Passwort eintragen unter Umständen. Es gibt verschiedene Verfahren, die man sich einwählt, aber ein Verfahren ist, dass man ein Passwort vorher einträgt. Da muss man quasi diesem Sensor auch noch eine ID eintragen. Das heißt, man muss eine Menge an kryptischen Buchstabenzahlenfolgen dort eintragen. Das muss man halt einmal machen und das muss in einer bestimmten Reihenfolge machen. Und da der typische Fehler ist, dass man das falsch rum macht.
Es gibt bei manchen Systemen, da fängt man hinten an bei dieser Zahl und manchmal fängt man vorne an und das muss man richtig rum hindrehen. Das ist ein klassischer Fehler. Und der andere Fehler ist, man hat die Antenne einfach nicht hingemacht, dann funkt auch nichts oder nur sehr, sehr schwach. Das ist ein klassischer Fehler. Dann gibt es noch so ein paar Checkboxen und Haken, die man bei TTN richtig setzen muss, damit es so, sag mal, unter Laborbedingungen funktioniert. Ein weiterer Fehler ist, wenn man zu nahe an so einem Gateway steht mit seinem Sender, dann gibt es irgendwelche elektromagnetischen Echos im Raum. Dafür bin ich zu wenig oder gar kein Elektrotechniker. Wir sind ja Informatiker. Warum das so ist, wieso das so ist, weiß ich, kann ich jetzt nicht erklären. Aber zu nahe am Gateway zu sein, in einem gleichen Raum, ist auch nicht gut. Und wir haben bei uns im Verschwörhaus im Raum selbst ein kleines Gateway stehen, dass wir eben immer Empfang haben, wenn wir da am Basteln sind. Und das kann einem auch auf die Füße fallen. Das hat man aber auch erst gemerkt, nachdem wir uns 2 Wochen geärgert haben, worum es nicht geht. Und ja, so Probleme gibt es. Oder der Akku ist irgendwie dann doch leer und man merkt gar nicht, dass das Ding eigentlich funken sollte, aber tut es nicht, weil der Akku leer ist und so weiter und so fort. Also so die klassischen Fehler.
Elektromagnetische Echos. Gut, aber man kann die Dinger wirklich auch selber produzieren und da muss man dann irgendwelche Bauanleitungen haben oder muss man dazu Wissen haben?
Also es gibt Anleitungen im Internet einfach. Wenn man dann nach Google nach dem Thema findet, man in allen Ecken und Enden Anleitungen, wie man das macht. Bei uns auf der Webseite gibt es auch ein kleines Starter-Kit, wie man da anfängt oder ein paar Links und so. Aber wenn man da zu dem Thema so ein bisschen googelt, findet man da ganz schnell was. Wir haben auch mal selber eine Platine gemacht. Das ist noch gar nicht zum Thema geworden heute. Vor relativ früh noch, vor zwei, drei Jahren.
Diese Münsterplatine ist von euch, die gehört zum LoRaWAN.
Das ist eine LoRaWAN-Platine, genau. Ah. Also da ist auch gar kein Sensor dran, man kann einen ranstecken. Aber an sich ist das nur eine Sendeeinheit mit einem Mikrocontroller drauf. Da ist ein kleiner Arduino drauf, den kann man beliebig programmieren. Und da genau, vor ein paar Jahren haben wir mal die Idee gehabt, wir brauchen eigentlich unsere eigene kleine Platine. Das wäre super. Die man kaufen kann, fangen alle so bei, also wenn man was Vernünftiges selber kaufen will für den Bastelbedarf, sind das so, ich sag mal, 30, 35 Euro startet man da. Das hört sich jetzt erstmal für jemand, der ein normales Einkommen hat, einen normalen Beruf hat, vielleicht nicht so viel an für so ein Hobby. Aber wir dachten uns, für den Schüler, für den Studenten sind 35 Euro für irgendwas ausprobieren, was er vielleicht gar nicht gut findet, doch ein bisschen eine große Hürde. Und dann haben wir uns mal geguckt, was kostet denn nur das Material und für so eine Platine, wenn man das alles selbst macht, ehrenamtlich, ohne Arbeitskosten, also für die Zeit selbst, die man arbeitet. Und da sind wir auf 10 Euro grob gekommen, haben dann diese ganzen Teile gekauft, haben das alles dann selber gemacht, haben wirklich die Platine selbst entworfen, haben die selbst auch bestückt nachher, also mit Pinzette und Lupe und einem sehr hellen Licht haben wir die einzelnen Bauteile draufgesetzt, haben so einen kleinen Lötofen gekauft und haben das im Verschwörhaus dann quasi selbst aufgelötet.
Sozusagen. Also wer das nicht kennt, das ist wirklich so eine Platine, die manche, die vielleicht mal irgendwie ihren Computer auseinanderbauen, da gibt es ja so Platinen innen drin. Und diese Platine hat wirklich den Umriss vom Münster. Also total nett für Digitalfreaks, wenn sie das erste Mal sehen.
Ja, dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon so eine Platine machen, dann muss sie auch irgendwie rausstechen. Dann haben wir die Silhouette des Münsters quasi in eine Platine gegossen. Und ja, das, also momentan leider, wenn jetzt jemand die haben will, wir haben keine mehr. Wir haben die alle verteilt, verkauft an eben so Schüler, die da dann damit gearbeitet haben. Und wir haben selber eine Menge gebraucht, auch für unsere Projekte. Vielleicht machen wir irgendwann mal wieder eine, aber man kann sie sich zumindest noch im Verschwörhaus mal angucken. Also wir haben noch ein paar so Ansichtsexemplare rumliegen.
Wir haben in den letzten beiden Stücken schon gehört, über was alles mit dem LoRaWAN betrieben werden kann, von dem Hochbeet bis zur Überwachung vom Hochwasser oder den Rissen im Münster. Jetzt sind es alles Projekte, die irgendwie so von euch ausgegangen sind. Wer macht denn da noch was in Ulm damit?
Also es gibt viele Firmen, die auch damit arbeiten. Also jetzt in Ulm direkt, das ist kein gutes Beispiel, aber zum Beispiel diese Heizungsableser, die machen damit auch ganz viel. Also für die Industrie ist das auch ein großes Thema. Man kennt das zu Hause, man hat in der Heizung eben diesen Messer und einmal im Jahr kommt jemand vorbei und liest den ab. Und das ist für diese Firmen natürlich auch eine super spannende Sache, da nicht mehr hinfahren zu müssen, sondern wo es LoRaWAN gibt, sendet der Sensor das einfach selbst, dieser Zählstand einfach ins Netz und man muss da nicht mehr hinfahren. Oder wir hatten mal einen Besucher im Verschwörhaus, der war auch ganz spannend, das war ein Schädlingsbekämpfer. Also der fängt Ratten quasi in größeren Firmen und beziehungsweise er verhindert, dass überhaupt Ratten erst auftreten. Das war immer sein Spruch. Und der hat auch von einem Projekt erzählt, in einer großen Firma, die haben große Lagerhallen und die sind Lebensmittel gelagert im weitesten Sinne. Und die müssen da per Gesetz einfach darauf achten, dass es keine Ratten dort gibt, logischerweise. Und müssen die halt auch, wenn mal eine dort ist und die Falle zuschlägt, innerhalb von einer Stunde aus Tierschutzgründen entfernt haben, die Ratte, oder kontrolliert haben, diese Falle. Wenn das aber große Lagerhallen sind, dann haben die da wirklich 2.000-3.000 Fallen in dieser Halle. Und da gibt's zwei Mitarbeiter, die machen den ganzen Tag nichts anderes, wie von einer Falle zur anderen zu laufen und zu gucken, ob was ist. Weil wenn sie vorne rum sind, wenn sie an der letzten Falle angekommen sind, müssen sie vorne wieder anfangen, weil die Stunde vorbei ist. Und der hat LoRaWAN-fähige Rattenfallen, also Mäusefallen einfach aufgestellt, die, wenn sie zuklappen, dann schicken die quasi ein Datenpaket weg, ich bin zugeklappt und also ich bin ausgelöst. Und dann wissen die einfach genau, Falle 1739 im Raum 8, da muss ich hin, da ist wohl was passiert. Und das ist für die Industrie ganz, ganz wichtig und das sind so also ein nettes Beispiel aus der Wirtschaft sozusagen, wo das halt sehr professionell gemacht wird.
Gibt es da noch weitere Beispiele?
Wir hatten jetzt nicht aus der Wirtschaft, sondern aus dem privaten Bereich auch bei uns mal vorbeigeschaut, dass dann Leute, kam jemand ums Eck und hat gesagt, ich würde gern einfach mal zum Spaß überwachen, wo mein Wohnwagen gerade ist. Das heißt, mit einem kleinen GPS-Empfänger, auch über LoRaWAN, weiß der jetzt immer, wie warm, wie kalt es in seinem Wohnwagen ist, weil er noch einen Temperatursensor eingebaut hat und auch, wo der gerade ist. Und ist dann letztens auch im Urlaub gewesen, Richtung Italien und hat sich halt gefreut, wo er dann zwischendurch überall Empfang hat. Aber jetzt, also ist mehr eine Spielerei, aber in Ulm weiß er quasi jetzt immer zuverlässig, weil hier die Abdeckung ist, wo sein Wohnwagen steht. Ich weiß, die Hochschule oben macht ganz viel. Also die haben zum Beispiel einen Prototypen gebaut, um zu messen, wie wie voll oder wie sehr genutzt ein Fahrradständer ist. Die hatten auch mal am Willy-Brandt-Platz einen ja, Personenaufkommenszähler gebaut und gleichzeitig auch einen Tester, also einen Testaufbau, um zu gucken, ob man in der Ulmer Nebelsuppe zuverlässig über eine Solarzelle so eine Messanlage auf LoRa-Basis auch im Winter betreiben kann. Und jetzt schaue ich mal Fragen zu Matthias. Habe ich was vergessen, was Spannendes?
Ja, bestimmt irgendwas. Aber wir haben jetzt schon einiges gemacht in den letzten Jahren. Aber das waren bestimmt schon die großen Projekte, die wir da.
Wenn da jetzt jemand das LoRaWAN nutzen will, wie muss er dann zu euch kommen? Was muss er mitbringen? Was sind das für Probleme, die jemand haben muss?
Auch vielleicht, also mitbringen muss man erstmal gar nichts, außer Interesse einfach und Spaß an der Sache. Wenn man schon so ein bisschen Technik dabei hat, die dazu passt, wenn man sich vielleicht ein bisschen vorher recherchiert hat, was man da braucht, auch nicht schlecht. Wir haben aber auch viel Zeugs da, das man einfach so verwenden kann. Eigentlich kann man da mit einer Idee kommen und das reicht eigentlich. Also dann kann man da schon viel machen. Was mir noch einfällt zu dem ganzen Thema, was kann man machen? Wir haben ja auch in Ulm durch die digitale Agenda den LoRaPark seit Mitte des Jahres, den wir noch gar nicht genannt haben. Also der LoRaPark ist ein öffentlicher Ausstellungsraum, sage ich mal, oder zu LoRaWAN. Am Weinhof und auch in den angrenzenden Straßen gibt es seit, eröffnet wurde im Juli, wenn ich mich richtig erinnere, mehrere Sensoren, die so ein bisschen wie in einem Museum, in so einem Outdoor-Museum dargestellt werden. Es gibt am Eingang vom Weinhof, wenn man so von der neuen Straße herkommt, gibt es ein großes Display an der Wand, das quasi ein Informationsdisplay zum LoRaPark ist, wo die einzelnen Sensorenstationen erklärt werden. Und auf dem Weinhof verteilt, von vorne an der Straße bis ganz nach hinten beim Verschwörhaus oder zu den Flaschencontainer beim Haus der Gewerkschaften, gibt es Sensoren, die man sich quasi angucken kann. Wie sieht so ein Sensor aus? Mit einer kleinen Plakette dran, die auch erklärt, wie der Sensor funktioniert. Und da kann man so ein bisschen hands-on einfach sehen oder erleben, im weitesten Sinne, was LoRaWAN ist und wie das so in der Praxis aussieht. Also wenn man da interessiert ist, kann man da auch mal hingehen, kann sich auf diesem Display ein bisschen anschauen, wo die Sensoren sind. Da gibt es eine schöne Übersichtskarte. Auf dem Display sieht man dann auch die Messwerte, was man damit machen kann. Wir haben so einen ganz interessanten Geräuschsensor zum Beispiel, der die Lautstärke der Straße misst, vorne an der neuen Straße bei der Sparkasse. Und kann dann auch schön sehen über die, ne, nachts ist es natürlich nicht so laut wie tagsüber, wo haben wir irgendwelche Ausreißer drin. Und da kann man das ein bisschen so hands-on erleben. Hochbeet, was wir vorhin genannt haben, ist auch Teil davon. Das Hochwassersensor ist auch ein Teil vom LoRaPark. Das haben wir als ehrenamtlich so ein bisschen gespendet, in Anführungszeichen, an dieses Projekt. Und die anderen Sensoren sind eben in Kooperation mit also die digitale Agenda als Auftraggeber und die CitySense GmbH, die das umgesetzt hat, da entstanden. Also das ist eigentlich für jeden Ulmer oder auch extern, der mal in Ulm vorbeiguckt, kann sich das mal anschauen. Da kann man das ganz gut auch mal so nah erleben, den LoRaPark.
Also ich finde das auch ganz schön. Du kannst halt wirklich so sehen, okay, was kann ich messen und wie kann ich das messen und vor allem, wie kann ich das darstellen? Das ist ja oft dann dieses Schwierige. Also jetzt habe ich einen Temperatursensor und was bringt mir das? Aber dann plötzlich sieht man zum Beispiel, dass irgendwie die Temperatur zu einer bestimmten Uhrzeit abfällt, immer. Am Hochbeet hat man, glaube ich, mal irgendwie sowas. Und dann guckst du, denkst nach, ah, okay, da ist vielleicht dann einfach die Sonne gerade weg oder sowas. Dann kannst du plötzlich irgendwie dir Dinge erklären oder auch, wenn man das einen Schritt weiter denkt, automatisiert irgendwelche Aktionen lostreten. Sowas wie, ja, bitte nur gießen, wenn es kalt ist. Keine Ahnung, es ist eine doofe Aktion, aber grundsätzlich sowas in die Richtung.
Nur wenn der Mond richtig steht.
Ja, genau, also Mondphase kann man natürlich auch mit einfließen lassen. Und das sind, glaube ich, auch so die zwei Arten von so Anregungen. Also quasi entweder du willst was messen, ne? Also quasi ich will irgendwie gucken, was überwachen, wir hatten den Weidezaun oder Temperatur, oder du hast sogar schon einen konkreten Sensor. Du sagst, hey geil, ich habe hier irgendwie einen schönen, ich habe mir das Beispiel von, es ist ja auch im LoRaPark zu sehen, so ein Windrichtungsmesser, wie heißt das richtig?
Ja, Windrichtungsmesser.
Okay. Und ich komme gerade drauf, weil wir hatten auch mal einen Gast bei uns, der genauso einen hatte, der hat einen großen Garten und der wollte da irgendwie den Wind messen und auch die Geschwindigkeit messen. Und er hatte diesen Sensor schon da, er war, glaube ich, selber Ingenieur.
Den hat er selbst gebaut aus einer alten Festplatte.
Ja, das ja war's. Irgendwie sowas. Also ich stehe da immer sehr staunend vor als Informatiker, dass da plötzlich Leute mit Strom irgendwas machen können. Das ist für mich ja, immer noch Hexenwerk.
Mit CNC-Maschinen und sowas,
ja,
und Drehbänken.
So, und Magie, es ist großartig. Und die fragen einfach so, hey, wie kann ich das jetzt, die Daten von meinem coolen Sensor in meinen Computer reinkriegen, dass ich das angucken kann. Und dann können wir sagen, ja, guck mal, hier LoRaWAN. Und dann, wir sagen dir jetzt nicht genau, ja, du fasst jetzt dieses Kabel dort an, lötest jetzt dein LoRaWAN da dran, sondern wir sagen dir, also wir geben Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist so die Idee dahinter. Also guck mal, wir erklären und dann können die Leute, so ist der Idealzustand, mit unserer Hilfe dann eigene Entscheidungen treffen.
Sehr schön. Und wie die eigenen Entscheidungen dann nachher umgesetzt werden, das hören wir nach der nächsten Musik. Die digitale Agenda mit der Sendung und dem Podcast. Heute geht es um das Thema LoRaWAN und zu Gast sind Matthias Schneider und Jakob Petron. Wir haben schon uns jetzt eine ganze Weile lang unterhalten über das LoRaWAN, das ein Netz ist, so ähnlich wie das WLAN und wo man auch selber mitmachen kann und Sensoren aufstellen kann und die Daten, die die Sensoren produzieren, dass man die einfach übers LoRaWAN übertragen kann und dann ins Internet weiterleiten. Wenn man die jetzt da ins Internet weiterleitet, wie passiert denn das da? Da muss doch irgendjemand sein, der die Daten übernimmt und sie dann ins Internet weitergeht. Wie funktioniert das?
Was wir machen in Ulm, wir nutzen dafür TTN. Das ist eine Abkürzung für The Things Network. Das ist ein Open-Source-Projekt aus Amsterdam. Das ist auch ein Zusammenschluss von so Leuten wie wir, die quasi die Software dazu machen, zu LoRaWAN. Also ich sage immer dazu, das TTN ist zu LoRaWAN so ein bisschen so eine Art Provider, so eine Provider-Software. LoRaWAN an sich ist nur dieser Funkstandard, der nur so definiert, wie funktioniert das auf der Funkebene, wie flitzen die Daten durch die Luft. Und dann hat man eben noch diese Welt, eins dahinter, also so ein Datenpaket wird empfangen von einer Basisstation, vom Gateway und wird dann ins Internet weitergeleitet. Und dort, wo es aufschlägt im Internet, dort greift dann diese TTN-Software. Und das ist quasi ja so eine Verwaltungs-Provider-Software, wenn man so will. Dort ist dann die Stelle, wo man seine Daten abrufen kann. Dort ist die Stelle, wo man auch Zugang, also einen Account sich anlegt und dann eben diverse Sensoren registrieren kann und die Sensoren dann auch ein bisschen verwalten einfach und dann eben die Daten dort abrufen.
Ist das wie eine Plattform oder so? Oder beides, Plattform und Software? Oder?
Kann man so sagen, ja. Also das ist, man kann es auf verschiedene Arten nutzen. Also es gibt einmal dieses freie TTN-Netz. Das ist das, was die Amsterdamer quasi frei zur Verfügung stellen, umsonst. Womit man eben jeder arbeiten kann. Hier in Ulm arbeiten wir auch damit. Eigentlich arbeiten mehr oder weniger alle freien Projekte damit oder der das nicht irgendwie abgeschottet für sich selber haben will. Man hat aber auch, weil es Open Source ist, die Möglichkeit, das ganze TTN selbst zu betreiben. Also es gibt das Programm frei verfügbar mit offenem Quellcode. Man kann das eben, wenn man das technisch kann, das ist jetzt nichts, was man eben so einfach mal auf seinem Windows-Laptop installieren kann. Aber das ist was, was man selber betreiben kann. Also wenn man sagen kann, man will so ein eigenes, privates LoRaWAN-Netzwerk machen, gibt's manche Gründe dafür, warum man das machen will. Vielleicht, weil man irgendwie sagen will, ja, wenn man da ganz abgeschottet irgendwo aus Datenschutzgründen das selber haben, was aber gar nicht so ein Thema ist, weil das alles gut verschlüsselt ist, was man da macht. Oder, das sind so die Gründe dafür, warum man das selber betreiben will. Aber das ist eine freie Software, die man einfach.
Also wenn das mehrere dann betreiben, da frage ich mich dann, wie geht denn das? Tun die nicht miteinander irgendwie sich überschneiden? Also zum Beispiel im Rundfunk, beim UKW ist ja so, dass man die Frequenzen dann irgendwie reservieren muss und man kann nicht einfach irgendeine Frequenz benutzen. Wie ist das dann beim LoRaWAN? Gibt es da irgendwelche Regulatorien oder so, der was festlegen, wer überhaupt welche Frequenzen benutzen darf?
Es gibt ein kleines bisschen. Also LoRaWAN funkt auf 868 Megahertz. Das ist ein freies ISM-Band, was man als Privatbürger einfach verwenden kann. Also so Funksteckdosen arbeiten auch damit. Oder so Babyfone funken auch auf dieser Frequenz. Also beziehungsweise es gibt noch die 433 Megahertz. Das ist ein bisschen die beliebtere Frequenz für so Babyfone etc. Aber diese 868 ist auch ein freies Frequenzband, was jeder verwenden darf. Das ist offen. Deswegen nutzt das auch LoRaWAN. Und natürlich bekämpft man sich so ein bisschen auf diesem Frequenzband. Also wenn jemand anderes da auch viel funkt, dann hat man natürlich auch schon mal Störungen dabei. Das ist aber schon eher unwahrscheinlich, dass es wirklich zu einem großen Problem wird. Da müssten da schon sehr viele Sender sehr häufig oder immer senden, damit das wirklich zu einem massiven Problem wird. Das hat man in der Regel aber nicht. Und aber sonst gibt es da keine Regulatoren, außer dass man sich da dran halten muss. Es gibt nur so ein paar Regeln, dass man eben nicht so oft senden soll, eben aus den Gründen. Es gibt so eine Fair-Use-Policy, dass man nur 1% des Tages senden darf. Das sind dann ein paar Minuten, wenn man es runterrechnet. Was aber völlig ausreichend ist für diese Anwendung. Weil wenn man sich überlegt, so einen Datenwert wegzusenden, dauert irgendwie 20, 30, 40 Millisekunden. Und wenn man das hochrechnet auf 15 Minuten zum Beispiel, kann man tausende Pakete am Tag schicken. Das heißt, man muss sich ein bisschen an die Regeln halten, aber man kann sich da eigentlich nicht so wirklich in die Quere kommen.
Und wenn ihr vorher gesagt habt, das ist ein offenes Netz, aber du hast gerade auch gesagt, es sei verschlüsselt. Also bei der Heizung ist mir so ein bisschen, also als ihr vorher die Heizung erwähnt habt, dass man Heizungen oder den Verbrauch an Heizungen überwachen kann damit, ist mir auch so ein bisschen gekommen, dass das ja schon in die Richtung persönliche Daten geht und da wird es ja dann korreliert schon irgendwie mit dem Datenschutz. Ist das da ein Thema oder sind die Daten so verschlüsselt, dass da niemand rankommt?
Ja, du selber kommst dran. Das ist das Entscheidende. Also das ist, soweit ich das jetzt im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich Quatsch erzähle, zweimal verschlüsselt, das heißt einmal wirklich zwischen dem Gerät und dem Funkmast im Prinzip und dann einmal noch die eigentliche Payload, sagt man, also quasi.
Die Daten.
Die Daten, die du mitschickst, die sind auch nochmal verschlüsselt und die werden dann im Standardverhalten auf dieser TTN-Plattform für dich entschlüsselt und dann, wohin du immer auch sie haben möchtest, weitergereicht. Du kannst es aber auch so einstellen, dass die Daten für dich nicht entschlüsselt werden, sondern dass du quasi diesen verschlüsselten Datengulasch kriegst und dann selber entschlüsseln darfst.
Also aus Datenschutzgründen einiges, der Funkweg ist sehr gut gesichert, da kann man eigentlich nichts gegen machen. Der Verschlüsselungsstandard, der dort verwendet wird, ist auch einer, über den keine Sicherheitslücken bekannt sind. Stand heute. Das kann sich natürlich ändern, aber das ist ein guter Standard, der seit Jahren etabliert ist, AES. Und also auf dem Wege ist man da eigentlich sehr sicher dabei.
Also jetzt habe ich das auch erst richtig verstanden, dass quasi, wenn ich mich da bei dem TTN einlogge und mir einen Account mache, dann habe ich quasi sowas wie meinen eigenen Kanal, der dann über das LoRaWAN-Netz sendet.
Also genau, man kann als jemand anderes, der sich jetzt auch so ein Gateway aufs Dach stellt, kann man zwar die Daten, die da, oder die Daten, die in der Luft sind, die quasi versendet werden, die kann man auch empfangen, aber man empfängt quasi nur einen verschlüsselten Datenbrei, sage ich mal. Man kann damit nichts anfangen. Und nur die Person, die diesen Sensor auch registriert hat und aufgebaut oder halt angeschaltet hat und eingesetzt hat, der hat quasi das Passwort für die Daten, vereinfacht gesagt. Und nur der darf auch erstmal die Daten abrufen. Er kann natürlich das Passwort weitergeben oder kann mehrere Passwörter erstellen und anderen Leuten geben, die dann sagen, hier ist mein öffentlicher Temperatursensor, hier ist ein Passwort zum Abrufen, nimm dir die Daten einfach. Aber erstmal per Standard sind die Daten verschlüsselt und man kommt nur selbst dran, als dem, der es gehört.
Das hört sich sehr gut an und jetzt noch zum Abschluss so die Frage, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, dass jeder mitmachen kann. Wie kommt denn jemand zu euch, also wie findet man euch und was muss jemand für Voraussetzungen bringen, der jetzt mitmachen will?
Wie man uns findet, zurzeit primär online, also halt auf lora.ulm-digital.com, einfach Corona geschuldet und sonst normalerweise treffen wir uns in einem zweiwöchigen Rhythmus. Und das ist dann quasi alternierend, haben wir einerseits so einen offenen Abend, wo jeder kommen kann, dann fangen wir wirklich nochmal ganz an, die Basics zu erklären. Also so wie heute, nur dann quasi nochmal individuell. Und die andere zwei Wochen Turnus ist dann, ich sag mal, so ein Bastelabend. Also da, man muss ja auch mal selber was schaffen. Das heißt, dann basteln wir dann konkret an einem Sensor und erklären dann an diesem Abend jetzt, also wir freuen uns, wenn wir das dann an dem anderen Abend dann nochmal in Ruhe erklären können, an diesem Bastelabend wollen wir dann einfach mal auch irgendwie was selber basteln und zusammen mit anderen Leuten Problemstellungen diskutieren, da Probleme lösen.
Und sonst gibt es auf der Webseite, wir haben einen Twitter-Account, wo wir auch halbwegs aktiv sind, da kann man auch uns auch gerne kontaktieren. Wir haben noch einen großen Gruppen-Chat, wo auch, also wir nutzen den Slack-Channel vom, oder den Slack vom Verschwörhaus, das ist ein großer Gruppen-Chat. Gibt es einen eigenen Kanal, wer da Interesse hat, den können wir auch gerne mal jemand einladen. Das ist so ein Einlade-Invite-Only-System. Da kommunizieren wir viel drüber. Wir haben sonst halt die Mittwoche, wenn sie mal wieder sind, irgendwann momentan leider pausiert.
Sonst gerne eine Mail schreiben. Also wir können auch ganz klassisch E-Mail.
Ja. Ja, und die Adresse für die E-Mail, die sieht man dann auch in der Beschreibung.
Die ist auf der Website oder auf der Beschreibung.
Genau, genau. Zum LoRaWAN. Dann vielen Dank, dass ihr da wart, das Wort LoRaWAN oder das Netz LoRaWAN uns erklärt habt. Und da freue ich mich dann, wenn ich dann auch mal wieder den Hochwassersensor angucke.
kann man sehen von unten, kann man immer grüßen.
Gut, vielen Dank. Free FM.